SRF 3.
SRF-Recherchen deuten auf ein radikales Islamistengeflecht in Basel hin. Experten schätzen die Vernetzung unterschiedlich ein. Die Notenbanken kommen im Kampf für eine flottere Weltwirtschaft nicht vom Fleck. Aber die Alternativen tun weh und sind politisch heikel. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon hält seine letzte Rede vor der Vollversammlung. Es ist vielleicht seine beste und seine mutigste. Der Altweibersommer kommt zum astronomischen Herbstanfang. Morgen ist es überwiegend, heute noch teilweise sonnig bei etwa 20 Grad. Im Studio ist Isabel Meissen. Radikale Islamisten in Winterthur, das weiß man. Radikale Islamisten in der Region Basel, das ist für viele neu. Immer deutlicher zeigt sich, dass es in der Schweiz regionale Netzwerke von ultrakonservativen Islamisten gibt und wie diese vorgehen. Der Fall eines irakischen Pharmaziestudenten in Basel ist exemplarisch. Sarah Nowotny.
Hier hört man, wie AJ den Koran verteilt auf dem Basler Claraplatz. Das Video dazu hat er ins Internet gestellt. AJ ist Iraker, kam als Flüchtling mit 7 Jahren in die Schweiz. Dann radikalisierte er sich, erzählt Islamismus-Spezialist Kurt Pelder, hielt zum Beispiel im Gymnasium einen Vortrag.
Einen salafistischen Vortrag, den hat er quasi nachgestellt in einem Klassenzimmer am Nachmittag. Er hat das auf Video aufgenommen und hat das als Propagandamittel benutzt.
Kurt Pelder hat die Geschichte für die Rundschau des Schweizer Fernsehens recherchiert. Der Rest ist schnell erzählt. AJ unterbricht sein Pharmaziestudium, reist in den Irak. Begleitet wird er von einem Kurden, der sich später der Terrormiliz IS anschließt. Was AJ macht, ist nicht so klar. Was man weiß, AJ kommt nach 1,5 Jahren zurück in die Schweiz. Die Schweizer Behörden befragen ihn, verdächtigen ihn der Zugehörigkeit zum IS. Heute sitzt er im Gefängnis, soll in den Irak ausgeschafft werden. Allerdings nicht wegen Terrorismusverbindungen, sondern weil er zu lange weg war. Deshalb hat er seine Niederlassungsbewilligung in der Schweiz verloren. Der Fall ist spannend, weil er Teil größerer Zusammenhänge ist, wenn es um Islamisten geht. Noch einmal Kurt Pelder.
Die Region Basel ist sicher einer der Schweizer Hotspots. Was in Basel besorgniserregend ist, ist natürlich die Grenznähe. Es kommen Islamisten aus Frankreich, es kommen Islamisten aus Deutschland, Belgien. Wir haben sogar Leute aus Mazedonien gesehen, die anreisen, um in diesen Moscheen zu beten.
1 bis 2 Dutzend Islamisten seien aktiv in Basel und Umgebung. Die Szene wachse. Und arbeite mit islamistischen Kreisen an anderen Orten zusammen, zum Beispiel in Winterthur. Trotzdem will der Basler Extremismusexperte Samuel Althoff nicht von einem eigentlichen Islamistennetzwerk sprechen.
Ich denke, es handelt sich hier um eine Szene von sehr wertkonservativen, teilweise radikalen Muslimen.
Viele von ihnen sind bereits im Visier der Behörden. Die Bundesanwaltschaft ermittelt im Moment in über 60 Fällen wegen Islamismus.
Jetzt kommen wir zu den Nachrichten mit Andreas Freudig. Der Ständerat will die Franchisen erhöhen.
Es geht dabei um die Erhöhung der tiefsten Franchise bei den Krankenkassen. Der Ständerat hat eine entsprechende Motion angenommen, gegen den Willen der Ratslinken. Auch Gesundheitsminister Alain Berset war gegen den Vorstoß. Die Mindestfranchise sei in den letzten Jahren mehrfach angehoben worden und sei heute mit 300 Franken doppelt so hoch wie 1996. Die Befürworter argumentierten, höhere Franchisen könnten helfen, das Kostenbewusstsein der Patienten zu erhöhen. Sagt auch der Nationalrat Ja zur Motion, muss der Bundesrat das Krankenversicherungsgesetz anpassen. Bevor die Schweiz einen Türken an sein Heimatland ausliefern darf, muss sie die dortige Menschenrechtssituation überprüfen. Das Bundesstrafgericht hat einen entsprechenden Auslieferungsentscheid aufgehoben und den Fall zurück ans Bundesamt für Justiz überwiesen. Die Verhältnisse in der Türkei hätten sich seit dem misslungenen Militärputsch von Mitte Juli maßgeblich verändert, so die Bundesstrafrichter. Bei einem Luftangriff im Norden Syriens sind 4 Mitarbeiter einer medizinischen Hilfsorganisation getötet worden. Kampfflugzeuge hätten eine ärztliche Versorgungseinrichtung nahe der Stadt Aleppo getroffen, meldet die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, die der Opposition nahesteht. Die Hilfsorganisation bestätigte den Tod von 4 Mitarbeitern. Im alpenquerenden Güterverkehr ist der Marktanteil der Transporte auf der Schiene auf 71% gestiegen, dies im ersten Halbjahr 2016. Das sind knapp 3% mehr als in der gleichen Periode im Vorjahr, wie das Bundesamt für Verkehr mitteilt. Die Zahl der Fahrten über die Straße ging in diesem Zeitraum um knapp 4% zurück. Erstmals seit 15 Jahren fuhren weniger als 500.000 Lastwagen durch die Schweizer Alpen. Zu den Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.253 Punkten plus 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 0,893 gehandelt und der Dollar zu 97 Rappen 71. Das Wetter. Heute scheint im Flachland teilweise die Sonne. In den Bergen und im Süden hat es teils zähe Wolken. Es fällt nur Lokalregen. Morgen ist es überwiegend sonnig. Am Vormittag hat es im Mittelland und im Süden gebietsweise Hochnebel. Die Temperaturen erreichen etwa 20 Grad.
Mittag.
Die Notenbank, der moderne Sisyphus. Obwohl die Nationalbanken in den Industrieländern mit allen Mitteln Gegensteuer geben, kommt die Weltwirtschaft nicht recht auf Touren. Das macht der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, zunehmend Sorgen. Frage an Wirtschaftsredaktorin Maren Peters. Warum hat die Weltwirtschaft solche Mühe?
Ja, ganz grob gesagt, die Weltwirtschaft leidet immer noch unter den Auswirkungen der globalen Finanzkrise, obwohl die nun ja schon 8 Jahre her ist. In den Jahren unmittelbar danach, da haben zunächst Schwellenländer, allen voran China, die Rolle des globalen Wachstumsmotors übernommen. Inzwischen läuft es in China weniger gut, das spürt auch der Rest der Welt. In den USA beispielsweise sehen wir deutlich weniger Wachstum, die OECD vor allen Dingen bis Ende des Jahres. Und dann kommt dazu für die europäischen Länder das Brexit-Votum. Das hat neue Unsicherheiten geschaffen. Auch das dämpft die Stimmung. Und das spiegelt sich alles in den OECD-Zahlen wieder. Die globale Wachstumskurve, die bleibt insgesamt flach bei knapp 3%. Auch der Welthandel hat sich deutlich abgeschwächt. Die Investitionen gehen zurück. Und das alles führt eben zu dieser insgesamt wirklich eher düsteren Prognose.
Jetzt tun die Notenbanken, was sie können. Negativzinsen, Anleihenkäufe in Milliardenhöhe. Warum fruchtet das alles nicht?
Ja, die Ökonomen der OECD, die schieben den schwarzen Peter der Politik und den Regierungen zu. Die habe den großen Spielraum nicht genutzt, den ihnen die Notenbanken durch ihre Niedrigzinspolitik und durch eben diese Anleihenkäufe gegeben habe. Die habe zu wenig investiert, die Politik, die Politiker in Bildung, in die Infrastruktur zum Beispiel, in Reformen der Arbeitsmärkte und Sozialsysteme, das alles auf die lange Bank geschoben. Und die Regierung, die neigten auch dazu, Handelsbarrieren zu errichten, um den eigenen Markt in diesen schwierigen Zeiten zu schützen. Das alles aber, das sei nicht besonders hilfreich, heißt es mahnend bei der OECD. Denn es würden derweil immer mehr die Nebenwirkungen dieser Notenbankpolitik sichtbar. Steigende Immobilienpreise zum Beispiel, das führt zu neuen Blasen und damit auch zu neuen Risiken und auch zu steigender Ungleichheit bei den Vermögen.
Bisher hat also nichts gefruchtet. Was müsste man denn tun? Was wäre die Alternative?
Ja, auch da gibt es einen Vorschlag aus Paris von der OECD, nämlich künftig deutlich weniger auf die Geldpolitik zu setzen, stattdessen mehr auf Fiskalpolitik. Konkret heißt das, die Regierungen, die es besonders nötig hätten, die sollten mehr Konjunkturprogramme auflegen und aber auch die Steuern senken, um so zum Beispiel Anreize für Unternehmen zu schaffen, mehr zu investieren. Und eine zweite Empfehlung an die Regierungen, sie sollten den freien Handel fördern, denn der schaffe neues Wachstum. Aber wir wissen, die Widerstände im Moment der Bevölkerung vor allen Dingen, die sind groß, darum wird das schwierig zu realisieren sein.
Die Ausgangslage erinnert an den Vorabend der Finanzkrise 2008. Das haben wir gehört, die ist kaum verdaut. Droht uns schon die nächste Krise?
Ja, es gibt tatsächlich Indizien, die an den Vorabend der Finanzkrise damals erinnern. In den USA zum Beispiel haben die Immobilienpreise schon fast wieder das Niveau von damals erreicht. Trotzdem, so schlimm sei es noch nicht, wie damals, heißt es bei der OECD. Aber ganz klar ist, die Risiken, die sind zweifellos eher größer geworden als kleiner.
Einschätzungen von Maren Peters, vielen Dank.
Info 3 Mittag.
Ein Mutanfall zum Schluss. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon tritt auf Ende Jahr ab und hat jetzt seine letzte Rede vor der UNO-Vollversammlung gehalten, vor 193 Staats- und Regierungschefs. Diese Rede war couragierter und entschlossener als je zuvor. Vielleicht seine beste, findet unser Diplomatie-Experte Fredrik Steiger.
Zwar sagt Ban Ki-moon entschieden, bis zur letzten Minute am Silvesterabend dieses Jahres werde er noch mit aller Kraft der UNO dienen. Tatsache aber ist, Mit der Generaldebatte biegt Bann bereits in die Schlusskurve ein und darf deshalb Gratulationen gleich im Dutzend entgegennehmen. Sie reichen vom Schweizer Bundespräsidenten Johann Schneider-Ammann:
Ban Ki-moon, pendant une décennie d'infatigable travail, a permis de réaliser des
bis zu Jordaniens König Abdullah.
My highest regard for Secretary General Ban Ki-moon.
Das Lob gilt einem tüchtigen, pflichtbewussten Generalsekretär, der jedoch weder als Visionär gilt, noch mit Charisma auftrumpfen konnte. Doch Beobachter wie Professor Francesco Mancini, der zurzeit an der Universität Singapur lehrt, halten ihm zugute, sein Start vor 10 Jahren sei zäh gewesen, aber er sei dann für alle sichtbar gewachsen im Amt.
He clearly had been growing in the job. He never excelled in terms of sort of global leadership and charisma.
Vor allem in seiner zweiten Amtszeit, als er sich keiner Wiederwahl mehr stellen musste. Dazu passt auch, dass Ban Ki-moon seine, nach Meinung vieler Zuhörer, allerbeste Rede ausgerechnet jetzt hielt, da er geht. Deutlicher als je zuvor benannte er zum Beispiel den Hauptschuldigen am Syrienkrieg mit seinen bald 500.000 Toten, nämlich das Regime von Diktator Bashar al-Assad.
None more so than the government of Syria, which continues to barrel bomb neighborhoods.
Ein Regime, das weiterhin seine eigene Bevölkerung bombardiere und foltere. Dezidiert wie nie äußerte sich auch zum israelisch-palästinensischen Konflikt, in dem beide Seiten schuld daran seien, dass 10 Jahre nutzlos vertan wurden. Irrsinn sei das.
This is madness.
Auch in eigener Sache ist er auf einmal selbstkritischer als all die Jahre davor. Etwa wenn er zugibt, die UNO habe viel zu lange, viel zu wenig getan, um sexuelle Missbräuche durch Blauhelmsoldaten zu verhindern und zu bestrafen. Und ausgerechnet der Südkoreaner, der in seiner Amtszeit allzu oft vor den Großmächten kuschte, greift sie nun scharf an. Und zwar, weil sie hartnäckig jegliche grundlegende Reform der Vereinten Nationen blockierten, weil oft eine einzige Vetomacht im Sicherheitsrat gute Lösungen und nützliche Ideen abschmettere. Es sei einfach nicht fair, wenn ein Land die Weltgemeinschaft so zur Geisel nehme.
Is it fair for any one country to hold the world hostage?
Klare Worte, die viele von Ban gerne früher gehört hätten. Immerhin, es gibt durchaus Themen, für die er kämpfte. Beim Klimaabkommen spielte er eine Schlüsselrolle, indem er hartnäckig das Anliegen immer wieder auf die Agenda hob. Als effizienter Manager des riesigen UNO-Apparates jedoch erwies er sich nicht. Da hatten sich viele mehr erhofft. In den aktuellen Großkonflikten wie Syrien, Ukraine oder Nordkorea wiederum konnten er und die UNO insgesamt wenig bewirken, was allerdings nicht ihre Schuld ist. Alles in allem dürfte Ban Ki-moon also nicht als großer Generalsekretär in die Geschichte eingehen, doch immerhin als ganz ordentlicher.
Info 3 berichtet kompakt und verständlich. Noch ein Hinweis, den Showdown in Sachen Zuwanderungsinitiative, die Eintretensdebatte im Nationalrat, die übertragen wir ab 15 Uhr live auf SRF 4 News und wir tickern auf srf.ch/news. Im Info 3 Studio waren Pascal Schmitz und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.